Kurzer Disclaimer. Dieses Podcast-Projekt ist im Rahmen eines studentischen Seminars entstanden. Die Studierenden haben die Inhalte recherchiert und Quellen in den Shownotes hinterlegt. Bitte berücksichtigt beim Hören, dass es sich bei den PodcasterInnen nicht um ExpertInnen handelt und kein detaillierter Faktencheck vorgenommen wurde. Viel Spaß beim Hören.
Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Caro.
Ich bin Julie.
Ich bin Lynn.
Und ich bin Julian.
Es geht um den Bildungsmythos Schule zerstört Kreativität. Wir wollen rausfinden, ob da was dran ist oder vielleicht auch nicht, ob es wahr ist oder nicht. Also wenn es dich interessiert, bleib dran. So, wenn ihr jetzt mal vielleicht über euren Schulalltag nachdenkt, wird euch sicherlich etwas einfallen, was die Kreativität positiv beeinflusst hat oder eben negativ beeinflusst hat. Als wir so angefangen haben zu recherchieren oder so über diesen Bildungsmythos nachzudenken, ist mir natürlich erstmal was Negatives eingefallen, was aus meinen eigenen Erfahrungen eben entstanden ist. Und zwar ist es das Auswendiglernen. Das ist eigentlich das, was bei den meisten den größten Teil des Unterrichts ausmacht. Und das trägt ja nun überhaupt nicht zur Kreativität bei, sondern hindert sie eher. Denn warum lernt man auswendig? Um eben gut in Tests abzuschneiden oder weil man eben wusste, die Lehrperson will das 1:1 so wiedergegeben haben, sonst kriege ich halt nicht die volle Punktzahl. Oder ich habe es halt einfach nicht verstanden, weil es mich nicht interessiert hat oder weil es einfach keinen Bezug zu meiner realen Lebenswelt hatte. Und somit, dass man vieles auswendig lernen muss und gar nichts selber anwenden muss und vielleicht auch das wirklich verinnerlichen muss, dann hat das halt mit Kreativität einfach nichts zu tun. Ich weiß jetzt nicht, Lynn, Julian und Caro, wie das bei euch aussieht. Ich hoffe, ihr habt irgendwas Positives.
Ja, also das mit dem Auswendiglernen, da kann ich dir auf jeden Fall recht geben. Ja. Aber ich muss schon sagen, ich kann mich auch an so kreative Projekte erinnern. Also ich hatte zum Beispiel in der 5. Klasse im Deutschunterricht ein Märchen. Also wir hatten Frau Holle gehabt und das sollten wir halt umschreiben, uns auch einen neuen Titel ausdenken. Und wir hatten dann Frau Happy draus gemacht. Und genau, dann haben wir halt auch dazu halt eigene Puppen gebastelt und auch gestaltet, auch mit Kulissen und sollten das dann aufführen vor der Klasse.
Ja, also bei mir gab es da auch so ein kreatives Projekt. Wir hatten immer in unserer Schule so einen Schülerball, den organisierten immer die 11. Klassen und da war ich tatsächlich die Organisatorin des Ganzen. Und da mussten wir uns auch, also wir mussten ein Abendprogramm gestalten und da mussten wir uns unser eigenes Programm ausdenken. Kostüme, Bühnenbild entwerfen, den Raum mussten wir mieten und gestalten und uns um die Musik kümmern. Also alles so drumherum, die ganze Veranstaltung. Und das war auch echt viel Arbeit, aber wir durften uns auch echt kreativ ausleben.
Ja, mag ja alles sein, aber ich denke, das ist ein Phänomen, das bestimmt viele von euch auch schon erlebt haben. Gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern, speziell Mathematik, Physik und später dann auch Chemie, ist es gerade dann, wenn man in komplexere Rechnungen einsteigt, oftmals der Fall gewesen, zumindest bei mir, dass man quasi nicht nur auf einem möglichen Rechenweg zum gewünschten Ergebnis kommt, sondern auf mehreren oder dass man für sich selbst quasi eine Methode herausgefunden hat, wie man etwas rechnet, was jetzt nicht dem entspricht, was der Lehrer möchte. Und dass man halt da dann oftmals damit konfrontiert wurde, dass man für seinen eigenen Lösungsweg, der zum richtigen Ergebnis kam, trotzdem keine Punkte oder halt Punktabzug bekommen hat. Einfach weil es nicht der Ideallösung des Lehrers entsprochen hat. Was ja schon irgendwie das eigene Rechnen, das kreative Denken hinter dem Rechnen ein bisschen ins Defizit zerrt.
So, nach dieser kurzen Einleitung auf der Grundlage persönlicher Erfahrung dachten wir uns, bevor wir euch mit den harten Fakten der Studien, die wir uns speziell für dieses Thema rausgesucht haben, zuknallen, wäre es doch gut zu verstehen, was denn Kreativität, der Begriff Kreativität, eigentlich meint.
Ja, und ich glaube, bei Kreativität ist das gleiche Phänomen wie bei vielen anderen Wörtern, die aus unserem alltäglichen Leben stammen. Wir wissen irgendwie alle, was wir damit sagen wollen, aber definieren können wir das irgendwie nicht. Und deshalb übernehmen wir das jetzt für euch. Und wir haben erstmal auf dem untersten Level angefangen, was aber auch ein bisschen wissenschaftlich ist zumindest. Also wir haben nicht bei Wikipedia jetzt geguckt und sagen euch die Wikipedia-Definition, keine Angst. Wir haben Duden geguckt und da steht natürlich erstmal grundsätzlich da, es ist eine schöpferische Kraft, kreatives Vermögen. Das heißt also alles, was im künstlerischen Rahmen sich bewegt. Es gibt aber auch eine Definition aus der Sprachwissenschaft. Und zwar ist Kreativität eine mit der sprachlichen Kompetenz verbundene Fähigkeit, neue, nie gehörte Sätze zu bilden und zu verstehen. Und da könnte man jetzt auch nochmal Bezug nehmen auf das, was ich am Anfang schon gesagt habe mit dem Auswendiglernen. Wenn ich etwas auswendig lerne, muss ich natürlich niemals Sätze selbst bilden und etwas hinterfragen, um es dann zu verstehen. Das heißt, wenn mir was erklärt wird und ich muss das dann danach nochmal wiedergeben, dann ist das Kreativität und fördert natürlich die Kreativität.
Wir wollen aber natürlich auch ein paar wissenschaftlichere Definitionen nennen. Und da haben wir aus der Studie von Gallup, auf die wir Julie später auch nochmal näher eingingen, folgende Definition. Kreativität bezeichnet die Fähigkeit, sich neue Wege vorzustellen, um Probleme zu lösen, Herausforderungen anzugehen, Verbindungen herzustellen oder Produkte zu entwickeln. Kreativität basiert nicht auf einer Formel, sondern auf einem Denken, das mit dem Entdecken und Nachforschen verbunden ist.
Also kann ich jetzt auch noch von der Alexandra Galtja ergänzen, dass man Kreativität als Merkmal bzw. als Eigenschaft jedes menschlichen Wesens sehen kann und es offenbart sich sozusagen auch in bestimmten Arten und Weisen, vor allen Dingen, wenn halt Probleme erkannt und gelöst werden, weil das halt eben mit persönlich motivierten Komponenten und kognitiven Bestandteilen assoziiert wird. Und generell kann man sagen, dass es halt ein Potenzial für zukünftiges kreatives Schaffen ist.
Nun sollten wir uns vielleicht die Frage stellen, kann Kreativität überhaupt in der Schule stattfinden? Und dafür möchte ich gerne ein Konzept vorstellen, nämlich The Four P's of Creativity. Dieses Konzept wurde 1961 vom amerikanischen Bildungswissenschaftler und Kreativitätsforscher Mel Rhodes entworfen. Bei diesen Four P's oder zu Deutsch vier P's handelt es sich um the person, the process, the product, the press, zu Deutsch die kreative Person, der kreative Prozess, das kreative Produkt und das kreative Umfeld. Alle diese vier Elemente sind Faktoren, die zum Teil Voraussetzung oder einfach nur förderlich zum Auftreten von Kreativität sind. Diese beschreibe ich euch jetzt kurz. Eine Person. Das umfasst eigentlich alle Infos über die Persönlichkeit, den Intellekt, das Temperament, den Körperbau, unsere Eigenschaften, unsere Angewohnheiten, unsere Einstellung, unser Selbstbild, unser Wertesystem, unsere Abwehrorganismen und unser Verhalten. Zum Prozess zählen Motivation, unsere Wahrnehmung, das Lernen, das Denken, das Kommunizieren. Als Produkt meint man den Gedanken, dass wir etwas kommunizieren, also unsere Idee teilen und auch in anderer Form umsetzen, also sei es in Worten, in Farbe, in Lehm, in Metall, in Stein, in Stoff oder irgendwelchen anderen Materialien. Der letzte Punkt der Four P's ist das Umfeld und dieser Ausdruck bezieht sich vor allen Dingen auf die Beziehungen zwischen Menschen und ihrer Umwelt, denn jede Person nimmt seine Umwelt in einzigartiger Art und Weise wahr und formt darauf als Antwort Ideen, kreative Ideen im besten Fall.
Das Interessante ist nun, dass ich diese eben vorgestellten vier Elemente sich auch stark im Schulalltag wiederfinden lassen. Dabei ist Schule tatsächlich auch Bestandteil des Umfelds, aber auch für den Prozess, denn in der Schule wird motiviert, wahrgenommen, gelernt, gedacht und kommuniziert. Und jetzt wollen wir aber dann in unseren Untersuchungsgegenstand reinkommen, in das, was wir nun wirklich genau mit diesem Podcast zeigen und herausfinden wollen. Und das ist die Frage, ob Kreativität von der Schule eher gefördert oder zerstört wird. Und bevor wir da in die einzelnen Studien jeweils reingehen, möchte ich noch kurz was über den aktuellen Forschungsstand in diesem Feld sagen. Es ist so, dass es über diese Frage kaum deutschsprachige Studien gibt. Die meisten Studien, die sich finden lassen, sind englischsprachig. Nicht nur aus dem englischsprachigen Ausland, aber meistens sind diese Studien dann einfach auf Englisch. Zeitgleich gibt es zwischen verschiedenen Studien öfters sehr oder größere Unregelmäßigkeiten und abweichende Ergebnisse. Warum das der Fall ist, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Die Forschung selbst in diesem Feld begann in den 1950er Jahren als Folge des sogenannten Sputnik-Schocks in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und damit kommen wir auch schon zur ersten Studie, die wir euch vorstellen möchten. Diese Studie nennt sich Relationship Between Creativity and Academic Achievement, A Study of Gender Differences. Diese Studie ist von 2010 und wurde von einem Team aus 5 Wissenschaftlern durchgeführt. Diese Studie konzentriert sich dabei vor allem auf 2 Untersuchungsfragen, und zwar erstens, wie ist das Verhältnis zwischen verschiedenen Aspekten von Kreativität und akademischer Leistung? Und zweitens, gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern? An der Studie haben insgesamt 153 Teilnehmer und Teilnehmerinnen teilgenommen, davon 105 männliche und 48 weibliche. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden zufällig ausgewählt und waren in der Altersspanne von 18 bis 27 Jahren. Genau. Bevor wir jetzt in die Ergebnisse dieser Studie gehen wollen, vorher noch ein kleiner Disclaimer, den die Autoren selbst in ihrem Werk erwähnen. Und zwar Studien in diesem Forschungsfeld, das heißt Kreativität und akademische Leistung, sind nicht immer deckungsgleich, beziehungsweise die Ergebnisse dieser Studien sind nicht deckungsgleich. Was hier nämlich vorliegt, ist ein gespaltenes wissenschaftliches Feld. Das heißt, es gibt Studien, die sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen dieser Beziehung und Geschlecht. Es gibt aber auch Studien, die sagen, es gibt da keinen Zusammenhang. Und es gibt Studien, die sagen, okay, es gibt einen Zusammenhang, der ist aber wirklich, wirklich klein und eigentlich kaum von Bedeutung. So, damit im Hinterkopf gehen wir nun in die Studie selbst. Die Studie wurde mittels zweier Tests durchgeführt, und zwar erstens dem Cumulative Grade Point Average, dem CGPA, was ein Stellvertreter ist für die akademische Leistung. Und der zweite Test, der gebraucht wurde, ist der Kathina-Torrens Creative Perception Inventory oder KTCPI. Das ist ein Test, der der Messung der kreativen Wahrnehmung dient. Nach der Auswertung der Ergebnisse dieser beiden Tests sind die Wissenschaftler also zu dem Schluss gekommen, dass es hier eindeutige empirische Beweise dafür gibt, dass es eine Beziehung zwischen Kreativität und akademischer Leistung gibt. Sie sind außerdem zu dem Schluss gekommen, dass diese Beziehung dabei unterschiedlich ist zwischen Männern und Frauen. Jedoch, und was auch hier wieder im Hinterkopf behalten werden muss, ist, dass die Ergebnisse solcher Studien stets abhängig von den angewandten Tests sind. Das heißt, wenn man jetzt andere Tests nimmt, die andere Kriterien abprüfen, dann kann man wieder zu ganz anderen Ergebnissen bezüglich dieser Kreativität, akademische Leistung, Beziehung kommen. Gerade diese Studie, die vorliegende Studie, das sagen die Autoren auch selbst, ist dadurch limitiert, dass dieser CGPA, das heißt der Stellvertretertest für die akademische Leistung, nicht die akademische Leistung vollkommen repräsentativ vertreten kann, da in diesem Test nicht alle Schulfächer inkludiert sind. Was daraus folgt, ist quasi die Schlussfolgerung, dass also diese Beziehung zwischen Kreativität und akademischer Leistung durch die Betrachtung des jeweils anderen Geschlechts, aber auch die Verwendung eines gänzlich anderen Tests komplett verändert werden kann. Und so enden die Autoren ihre Studie auch mit der Anmerkung, dass, um die Ergebnisse dieser Studie zu validieren, andere Studien oder mehr Studien in anderen soziokulturellen Szenarien und Kontexten abgehalten werden müssen, unter der Zuhilfenahme anderer Tests in anderen Ländern und in anderen Unterrichtskontexten. Und damit gebe ich dann weiter an die nächste Studie.
Ja, Julian, du hast ja schon einige Ansätze aus deiner Studie geliefert, und als du erwähnt hast, dass die Beziehung zwischen Kreativität und akademischer Leistung ein breites Forschungsfeld darstellt, möchte ich gerne zu diesem Thema auch noch etwas dazu beitragen wollen. Ich habe nämlich eine Studie gefunden mit dem Titel The Relationship Between School Achievement and Creativity at Different Educational Stages von Alexandra Gadia. Diese Studie wurde 2015 in einer wissenschaftlichen Zeitschrift namens Thinking Skills and Creativity veröffentlicht. Und das Hauptziel dieser Studie ist auch, den Zusammenhang zwischen kreativen Fähigkeiten und Schulleistung herauszufinden. Aber hierbei wird auf die verschiedenen Bildungsstufen Rücksicht genommen. Es nahmen insgesamt 1106 polnische SchülerInnen im Alter von 6 bis 20 teil. Dabei wurde unterteilt in GrundschülerInnen von der 1. bis zur 3. Klasse, GrundschülerInnen von der 4. bis zur 6. Klasse und auch SchülerInnen einer Mittelschule und auch SchülerInnen der Highschool. Mithilfe von standardisierten Leistungstests und dem Grade Point Average, abgekürzt GPA, welche der Durchschnittsnote entspricht, wurde die Beziehung zwischen Kreativität und schulischen Leistungen gemessen. Und für die Untersuchung des Zusammenhangs dieser zwei Variablen wurden auch zwei Moderationsvariablen, in dem Fall die Intelligenz und die Motivation, mit herangezogen, um den Einfluss mit zu überprüfen.
Dabei ergab sich Folgendes. Also insgesamt gibt es einen schwachen, positiven, aber dennoch wichtigen Zusammenhang zwischen Kreativität und Schulleistung. Die Korrelation zwischen Kreativität und Schulleistung ist im Fall von standardisierten Tests stärker als mit GPA. Nur kurz, die Korrelation beschreibt halt den statistischen Zusammenhang zwischen zweier Variablen. Und bei positiven Korrelationen ist das so, je mehr die Variable A, desto mehr auch die Variable B. Es wurde anfänglich angenommen, dass die Beziehung zwischen Kreativität und Schulleistung in Grundschulen am stärksten sei und mit aufeinanderfolgenden Klassen immer schwächer werden würde. Jedoch stellte sich laut der Studie von Alexandra Gadja heraus, dass die Beziehung zwischen diesen beiden in der Mittelschule am stärksten ist. Das ist nämlich die Phase, in der SchülerInnen sich in der Pubertät befinden und die Pubertät bekannterweise mit Veränderungen und auch riskantem Verhalten und Erkundungen verbunden ist, was sich aber positiv auf die kreative Phase auswirken kann. Denn sie benutzen dann auch die kreativen Fähigkeiten effektiv für das Lernen. Und der Mangel der Verbindung zwischen Kreativität und Schulleistung in den Grundschulen wird halt durch die eingeschränkte Gültigkeit der Leistungstests verursacht. Um einen Bezug auf die Motivation herzustellen, erweist sich die intrinsische Motivation als wirklich gut. Denn mit der Zunahme der intrinsischen Motivation steigt auch das Interesse und die Lust, kreativ zu sein. Und genau dieser Effekt zeigt sich bei den MittelschülerInnen. Es gibt auch eine Evidenz, dass Intelligenz sowohl mit dem Abschneiden in der Schule als auch mit der Kreativität in Zusammenhang steht. Je größer die Intelligenz, desto stärker ist auch die Verknüpfung zwischen schulischer Leistung und der schöpferischen Kraft. Ich möchte aber noch anmerken, dass auch diese Studie auf die Komplexität der Beziehung zwischen Kreativität und Schulleistung hinweist. Da es sich hier um eine polnische Studie handelt, können die damit lokal festgestellten Ergebnisse nicht pauschalisiert werden, weil es von den Kulturen und dem Bildungssystem der anderen Länder wieder ganz unterschiedlich ist. Und deshalb sind Untersuchungen in diesem Forschungsgebiet auf jeden Fall wünschenswert. Ja, aber mich würde jetzt noch interessieren, was hast du denn noch so rausgefunden, Caro?
Dankeschön, Lynn. Du hast uns super viele wissenschaftliche Fakten geliefert rund um die kreative Person. Aber ich finde, wir sollten uns auch noch mal eine andere Person näher anschauen, und zwar nämlich die Lehrperson, denn die spielt auch eine große Rolle im Kreativitätsprozess. Und dafür habe ich eine Studie vom amerikanischen Psychologen R. Keith Sawyer. Er untersuchte nämlich die Verbindung zwischen unseren Fehlern oder unserem Versagen und Kreativität. Das Paper erschien 2018 und damals gab es kaum Studien zu diesem Zusammenhang, weshalb er dieser Frage nachgehen wollte. Er ging also an Hochschulen für Kunst und Design, unter anderem an die Washington University und an das Savannah College of Art and Design, und beobachtete dort 17 Klassen mit 15 unterschiedlichen Professoren und führte insgesamt Interviews mit 33 Professoren. Und er stellte sich jeweils immer die Frage, könnte Scheitern beim Lehren und Lernen eine Rolle spielen, um kreativ zu sein? Und da stellte er folgende 6 Erkenntnisse raus. Erstens, ein Lernerfolg ist es, wenn Studierenden ihren Fehlern etwas Produktives im Kreativitätsprozess anerkennen können. Zweitens, die Aufgaben, die gestellt werden, sind problembasiert und offen, sodass Studierende ihren eigenen Weg finden müssen, um die Aufgabe zu lösen. Drittens, die Aufgaben führen dazu, dass Studierende versagen bzw. Fehler machen. Und Professoren glauben, dass diese Fehler den Studierenden hinsichtlich seinen kreativen Prozessen vorwärts bringen. Viertens, die Studierenden sind bei offenen Aufgaben sehr schnell frustriert, weil diese Aufgaben mehrdeutig sind, und das ist besonders wichtig, damit die Studierenden ihren eigenen kreativen Ansatz entwickeln können. Fünftens, Studierende fragen bei mehrdeutigen Aufgabenstellungen nach einer Spezifizierung, und hier sollte man als Lehrperson keine Spezifizierung vornehmen, weil man sonst verhindert, dass die Studierenden in ihrem kreativen Prozess Fehler machen und ihren Fehlern auch begegnen. Sechstens, konstruktives Feedback. Die Lehrpersonen zeigen den Studierenden bei Fehlern nicht, wie sie diese beheben, sondern sie leiten die Studierenden an, dazu ihre Fehler selbstständig zu bearbeiten und aus ihnen zu lernen. Was wird jetzt also aus dieser Studie von Sawyer ersichtlich? Also einerseits, dass ein wichtiger Faktor bei kreativen Aufgaben das Verhalten der Lehrperson ist. Und besonders wichtig ist der Umgang mit Fehlern. Eine positive Fehlerkultur ist super wichtig für den Kreativitätsprozess. Denn als Lehrperson sollte man Studierende oder Schüler und Schülerinnen in Situationen des Scheiterns unterstützen und ihnen konstruktives Feedback geben, damit sie einerseits aus ihren Fehlern lernen und dann auch darauf aufbauen können. Dann offene und problembasierte Aufgabenstellungen eignen sich gut, um kreative Prozesse zu fördern. Und bei diesen Aufgaben ist es wichtig, dass Schüler und Schülerinnen bewusst Fehler machen müssen. Die Aufgabenstellungen müssen dafür konzipiert werden, denn sie sollen in ihrer Kreativität herausgefordert werden und insbesondere dafür, dass sie ihren eigenen Weg zur Problemlösung entwickeln. Und was auch noch ersichtlich wird in der Studie, ist, dass die Schule die Studierenden in ihrem Kreativitätsprozess sehr prägte. Denn ein Dozent sagte, sie wurden in der Schule darauf trainiert, immer die richtige Antwort zu geben. Das merkte man nämlich, denn die Studierenden erfüllen die Aufgaben und Projekte nicht, um sich zu bilden oder sich kreativ auszuleben, sondern sehen sie oftmals nur als Mittel zum Zweck, nämlich um eine gute Note zu bekommen. Was zur Folge hat, dass sich viele Studierende nicht richtig mit Problemen auseinandersetzen wollen und nach einer Spezifizierung der Aufgabenstellung fragen. Und dementsprechend nicht selbst aktiv und auch nicht selbst kreativ werden wollen.
So, wenn ich das jetzt schon zu viel Input war, kann ich euch sagen, wir sind jetzt bei der letzten Studie, die wir in unserem Podcast einbeziehen wollen. Und das ist, wie ich finde, eine der aussagekräftigsten, weil es wirklich eine breit angesetzte repräsentative Studie ist. Das ist zwar in Amerika durchgeführt worden, aber man kann das, glaube ich, auch auf das deutsche System oder auf Schulsysteme allgemein beziehen. Und zwar ist die Studie Creativity in Learning und wurde 2019 von der US-Organisation Gallup veröffentlicht. Ja, und dabei war wirklich das Ziel zu forschen, wie wird Kreativität gefördert oder wird es überhaupt gefördert? Warum ist es wichtig, das zu fördern? Und welche Rolle spielt die Technologie? Und da ist man zu ein paar wichtigen Erkenntnissen gekommen und ich werde die jetzt nochmal zusammenfassend darstellen für euch, damit ihr die Studie, die übrigens wirklich 50 oder mehr Seiten lang ist, was aber wirklich sehr gut geschrieben und sehr interessant ist, aber ich werde es euch jetzt zusammenfassen. Ja, Kreativität bildet einen wichtigen Faktor beim Lernen und kann positive Effekte bei den Lernenden hervorrufen. Hierbei ist wesentlich die Lehrperson, denn die bestimmt natürlich über die Unterrichtsform. Wir haben es ja auch von Caro schon gehört, dass die Lehrperson eine wirklich wichtige Rolle hat. Und ja, sie ist halt einfach dafür verantwortlich, wie Kreativität in den Unterricht einbezogen wird. Aber der Einsatz von Technologie kann bei der Kreativitätsförderung auch eine riesengroße Rolle spielen, allerdings nur, wenn sie gezielt und richtig eingesetzt ist. Richtig bedeutet hier transformativ. So, was ist denn jetzt transformativ schon wieder? Ganz einfach. Das bedeutet, ich als Lehrperson muss die Aufgabe so gestalten, dass sie nur lösbar ist, wenn ich Technologie einsetze. Beispiel dafür wäre das Aufnehmen eines Podcasts oder das Erstellen eines Podcastes. Wenn ich das natürlich nur so mache, dass ich das Arbeitsblatt, was ich ohnehin ausgefüllt hätte, jetzt aber auf den Laptop ausfülle, hat das nichts mit Kreativitätsförderung zu tun. Und Lehrpersonen, die ihren Unterricht kreativitätsorientiert gestalten und die Technologie richtig einsetzen, fördern mit einer 2,5-mal höheren Wahrscheinlichkeit die Kreativität. Den Umfragen zufolge, die innerhalb dieser Studie durchgeführt wurden, in der unter anderem Lehrpersonen und Eltern befragt wurden, kam heraus, dass eine kreative Lernumgebung zu besseren Ergebnissen führt, als herkömmliche Lernmethoden das tun würden. Und hierbei ist es auch so, dass die Kreativitätsförderung ebenfalls wichtige kognitive Fähigkeiten, wie zum Beispiel das selbstständige Problemlösen oder das kritische Denken fördern, was für den zukünftigen Arbeitsmarkt von hoher Bedeutung sein wird. Jetzt ist das ja alles schön und gut. Die Lehrperson gestaltet den Unterricht. Dann ist es ja auch kein Problem, diese Kreativitätsförderung in den Unterricht einzubauen. Ja, jetzt ist das Problem allerdings, dass der Unterricht nur selten kreativ gestaltet wird. Woran liegt das überhaupt? Das kam auch in der Studie raus und das ist so eine Sache, worüber viele vielleicht nicht nachdenken. Den Lehrpersonen fehlt es oftmals an Unterstützung, Freiheit und Zustimmung gegenüber diesen neuen Unterrichtsmethoden. Zum einen ist es natürlich so, der Unterricht muss lehrplanzentriert gestaltet werden und man hat ja immer noch Schulleiterinnen oder Schulleiter in seinem Rücken
und die Eltern. Und man muss es allen irgendwie recht machen. Es kann natürlich sein, dass mein Schulleiter oder meine Schulleiterin sich komplett gegen neue Unterrichtsmethoden einsetzt. Und dann kann ich als kleine Lehrerin nicht viel dagegen machen. Dann ist es halt einfach so, ich kann ja nicht die komplette Schule reformieren, wenn ich überhaupt nicht in der Position dazu bin. Deshalb ist es einfach wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig Kreativitätsförderung ist und wie wichtig es ist, eben auch diese Technologie so einzusetzen, dass es sich wirklich positiv auf die Schüler auswirkt. Denn die Schüler sind der Mittelpunkt und wir wollen ja natürlich als Lehrperson Schüler optimal auf ihr weiteres Leben vorbereiten.
Nachdem wir euch jetzt so zubombardiert haben mit Fakten und Informationen, kommen wir nun zur wichtigsten Frage dieses Podcasts. Und zwar, ist der Mythos nun wahr oder falsch? Zerstört Schule Kreativität? Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass man diesen Mythos weder bejahen noch verneinen kann. Weil wir finden, dass einerseits weder Kreativität in der Schule gefördert wird, noch verhindert wird. Denn wir haben erstmal gehört, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass die Schule Kreativität fördern kann. Denn laut diesen 4Ps kann Kreativität in der Schule stattfinden. Wir haben eine kreative Person, wir haben ein kreatives Umfeld, wir haben ein kreatives Produkt, was herauskommen kann und wir haben einen kreativen Prozess, der stattfinden kann. Aber man muss leider sagen, dass Schule leider oftmals nur Wissensvermittlung ist, was auch für kreative Prozesse wichtig ist, denn Innovation und Erfindungen basieren ja oftmals auf Wissen, welches einfach nur weiterentwickelt wurde. Das heißt, die Schule liefert eigentlich die gute Grundlage, um kreativ zu werden, um kreativ zu denken, um erfinderisch zu denken, um innovativ zu denken. Aber leider ist der momentane Forschungsstand noch nicht so ausgereift, dass man empirisch belegtes Wissen und Fakten dazu liefern kann, dass diesen Mythos bejaht oder verneint. Und da muss einfach noch super viel passieren, insbesondere in der Kreativitätsforschung, auch in Deutschland. Wir haben kaum deutschsprachige Studien dazu gefunden. Das ist etwas, wo gearbeitet werden muss. Was aber auf jeden Fall belegt ist, ist die Rolle der Lehrperson. Und die ist super wichtig, denn die Lehrperson steuert sämtliche Lern- und Lehrprozesse im Unterricht. Das heißt, bis hin zur, wie vermittle ich den Stoff, bis hin zur Aufgabenstellung, bis hin zum Tests und Prüfungsformen. Und da kann eine Lehrperson sehr viel verändern und eventuell auch den Blickwinkel verändern für seinen Unterricht. Vielleicht auch wegzukommen von dem typischen Bulimie-Lernen und typischen Multiple-Choice- und Abfragetests hin zu kreativen, offenen, problembasierten Aufgabenstellungen, die Kreativität fördern.
So, jetzt wisst ihr, was es mit dem Mythos auf sich hat. Wir wollen jetzt allerdings nochmal für euch das Wichtigste zusammenfassen, damit ihr wirklich möglichst viel aus unserem Podcast mitnehmen könnt. Also, wir kommen zum Faktencheck.
Die erste Studie hat also gezeigt, dass es tatsächlich einen empirisch belegbaren Zusammenhang zwischen Kreativität und schulischer Leistung gibt. Dieser Zusammenhang kann dabei, abhängig vom Geschlecht, variieren. Das heißt, andere Kreativitäts- und Leistungsaspekte stehen dabei im Vordergrund. Jedoch, was angemerkt werden muss, was auch die Autoren der Studie selber anmerken, ist, dass es bei Studien innerhalb diesem Forschungsfeld zu Ungereimtheiten und Uneinigkeiten kommen kann.
Es wäre ideal, wenn Schulleistung und Kreativität sich gut ergänzen würden und sozusagen Hand in Hand gehen würden. Dennoch besteht zwischen diesen zwei Variablen nur ein schwacher, positiver, aber dennoch wichtiger Zusammenhang. Denn die Beziehung zwischen denen ist abhängig von Faktoren wie die Persönlichkeit, aber vor allem auch die Intelligenz und Motivation. Denn zum Beispiel Menschen, die aus inneren Überzeugungen handeln, also intrinsisch motiviert sind, sind kreativer als die, die ihr Verhalten durch äußere Einflüsse leiten, um zum Beispiel nur dieses bestimmte Ziel zu erreichen.
Offene, problembasierte Aufgabenstellungen eignen sich besser, um Kreativität zu fördern. Aber auch das Verhalten der Lehrperson spielt im Kreativitätsprozess eine große Rolle. Eine positive Fehlerkultur im Unterricht und die Unterstützung bei Problemen können helfen, kreative Prozesse in den Gang zu bringen.
Kreativität hängt von vielen inneren und äußeren Faktoren in der Schule ab. Die Schule, insbesondere Lehrpersonen, Unterrichtsmethoden und der richtige Einsatz von Technologie kann sich sehr positiv auf die Kreativität auswirken. Das war der Faktencheck. Wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt verstanden habt, warum man den Mythos nicht wirklich aufklären kann und warum es so schwierig ist, die Aussage zu treffen, dass Kreativität in der Schule zerstört wird. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören, habt etwas gelernt. Das ist natürlich das Wichtigste. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch in die anderen Folgen reinhört.
Das war's auch schon mit unserem Podcast. Wir wünschen euch einen wunderschönen, kreativen Tag. Tschüss!